Deutschlandfunk Interview.
Weitere harte Wirtschaftssanktionen hat US-Präsident Joe Biden jetzt schon für den Fall angekündigt, dass Moskau die besetzten Gebiete in der Ukraine tatsächlich zu russischem Staatsgebiet erklärt. Die Abstimmung dort bezeichnet er als Farce und als Vorwand, Teile der Ukraine völkerrechtswidrig und mit Gewalt an sich zu reißen. Und am Telefon ist die Historikerin Franziska Davies, die an der Universität München zur Geschichte Ost- und Südeuropas forscht und lehrt. Schönen guten Tag, Frau Davies.
Guten Tag.
Wenn wir uns beide Entscheidungen mal anschauen, zum einen die Entscheidung Putins für eine Teilmobilmachung, zum anderen eben die Entscheidung, diese hastig organisierten Pseudoreferenten in den unterworfenen Gebieten in der Ukraine jetzt voranzutreiben. Gehört beides für Sie zusammen?
Ich glaube schon, dass da ein Zusammenhang besteht. Also die Teilmobilisierung ist auch der Versuch, das hat man auch der Rede angemerkt, nach innen zu kommunizieren. Es geht jetzt nicht mehr nur um die Ukraine, es geht jetzt wirklich um unser russisches Staatsterritorium, um unseren russischen Staat. Und diese propagandistische Inszenierung der sogenannten Referenten ist ja auch sozusagen ein symbolischer Akt, ein Gewaltakt, um zu kommunizieren, das ist für uns jetzt Russland. Also insofern denke ich schon, dass die beiden Entscheidungen zusammengehören, wobei natürlich bei der Teilmobilisierung auch einfach eine Rolle spielt, dass Russland dabei ist, diesen Krieg zu verlieren.
Welches Kalkül verbindet Putin mit diesen beiden Entscheidungen?
Ja, ich denke, die Teilmobilisierung ist auch einfach eine Reaktion auf die militärischen Niederlagen, die er einstecken musste durch die Offensive der ukrainischen Armee. Und auch auf das Drängen der Armeeführung, jetzt endlich auch einen sozusagen vernünftigen Krieg führen zu können. Also es ist schon auch einfach eine Reaktion auf die Erfolge der Ukrainer. Also das, was er erwartet hat, dass Kiew innerhalb von 3 Tagen fällt, ist ja ohnehin nicht eingetreten. Und jetzt sieht es eben auch noch im Donbass nicht gut aus für die russischen Angreifer. Also das ist einmal, denke ich, die Überlegung, und er geht da ja mit auch ein ganz schönes Risiko ein. Also diese Mehr der militärischen Spezialoperationen lässt sich eigentlich nicht mehr aufrechterhalten, und dass er dieses Risiko eingeht, spricht aus meiner Sicht auch dafür, dass er sich bedrängt fühlt. Und was diese Inszenierung der angeblichen Referenten angeht, da würde ich einmal tatsächlich jetzt eigentlich schon klassische propagandistische Kultur in Russland auf die verweisen. Also es geht einfach wirklich auch um die Inszenierung von Wahrheit. Es dürfte außerhalb von Russland wirklich nur noch die hartgesottenen irgendwie überzeugen, die sowieso in einer Scheinrealität sind. Deswegen würde ich auch nicht unterschätzen, dass das auch ein Akt der Demütigung der Ukrainer sein soll. Mhm. Also wirklich ihnen zu kommunizieren, wir können mit euch machen, was wir wollen. Wir können auf eurem Territorium unsere Show inszenieren.
Mhm. Und wenn Sie zum einen betonen, dass Putin diese beiden Entscheidungen aus einer Position der Schwäche heraus gefällt hat, und zum anderen, dass das eine riskante Entscheidung ist, dass diese beiden Entscheidungen eben Risiken bergen. Welche Risiken sind das, die damit jetzt verbunden sind für Putin?
Naja, einmal ist es das innere Risiko von möglichem Widerstand innerhalb Russlands. Da würde ich jetzt zwar nicht allzu schnell darauf hoffen, dass dort eine Revolution stattfindet, aber was jetzt einfach nicht mehr funktioniert in Russland, ist der Deal, der inoffizielle Deal, der Putin zumindest mit weiten Teilen der Gesellschaft hatte. Ihr bekommt Konsummöglichkeiten, einen gewissen bescheidenen Leben oder auch manchmal auch mehr als bescheidenen, sondern einen ganz guten Lebensstandard, vor allem in den Städten, und dafür garantiere ich Stabilität. Und ihr mischt euch aber nicht in die Politik ein. Und das ist ein nicht unerheblicher Teil der Gesellschaft, der einfach apolitisch ist, der sich nicht für diesen Krieg interessiert hat. Und dieser Teil der Gesellschaft merkt jetzt natürlich, dass dieser Deal nicht mehr existiert, dass auch dieses Ignorieren des Krieges, was sie gemacht haben seit Februar, nicht mehr funktioniert. Er dringt jetzt in die eigene Lebenswelt ein. Also das heißt, diese Gruppe ist ein Risikofaktor zumindest für ihn. Die zweite Gruppe, die auch ein Risikofaktor sind die hartgesottenen oder auch nicht so hartgesottenen, sondern die russischen Nationalisten, die diesen Krieg tatsächlich unterstützen, die auch die Ukraine unterwerfen wollen, die genau denselben Imperialnationalismus kultivieren wie Putin selbst, die ja auch merken, einerseits jetzt also eine Teilmobilisierung, weil es an der Front nicht so läuft, und auch in dieser Teilmobilisierung war wieder von den angeblichen ukrainischen Nazis die Rede, und fast unmittelbar zeitgleich werden Kämpfer des Azov-Regiments freigetauscht mit der Ukraine. Und das geht natürlich nicht zusammen. Und das merkt man auch in den sozialen Medien, dass die Nationalisten unzufrieden sind mit Putins Agieren. Das heißt, auch seinen zweiten Nimbus, den er seit seiner Machtübernahme 1999 und dem kurz darauf folgenden Tschetschenienkrieg hat, nämlich der des erfolgreichen militärischen Führers, auch der bröckelt. Wobei ich jetzt vielleicht nochmal klarstellen möchte, diese propagandistische Inszenierung von Referenten, das ist schon auch etwas, was eine längere Geschichte hat, was sich jetzt nicht nur aus dieser militärischen Niederlage erklären würde. Also das gab es ja auch schon auf der Krim, da hat es leider funktioniert, dass viele darauf reingefallen sind, auch im Ausland, und die ganz klare Aggression Russlands relativiert wurde. Aber das dürfte jetzt mit zu diesem Zeitpunkt sehr viel schwieriger werden. Da glauben wirklich, wie gesagt, nur diejenigen dran, die in einer parallelen Realität leben. Und ich glaube auch, nur ein überschaubarer Teil der russischen Bevölkerung, möglicherweise die auf dem Land leben, abgeschnitten sind, älter sind, vielleicht fallen die noch drauf rein, aber sonst hätte ich da zumindest meine Zweifel.
Ich würde noch einen Augenblick gern bei dieser Teilmobilisierung, bei dieser Teilmobilmachung und den möglichen Folgen bleiben, weil Sie ja geschildert haben, dass jetzt der Preis und die Kosten erkennbar werden, auch in der Mitte der russischen Gesellschaft. Was kann da für Putin noch daraus folgen? Im Moment haben wir es ja zu tun mit Berichten darüber, dass Männer vor allem, die in den Kriegsdienst gezwungen werden sollen, jetzt versuchen, das Land zu verlassen. Es ist nicht ganz klar, wie viele das sind, und auch nicht ganz klar, wie relevant das für Putin ist, wenn wir über insgesamt 300.000 Reservisten sprechen, die da eingezogen werden sollen. Wie schätzen Sie das ein? Welchen Preis wird er noch möglicherweise bezahlen für diese Entscheidung?
Ja, also möglicherweise eben, dass er wirklich einfach massiv an Rückhalt verliert innerhalb der russischen Gesellschaft. Aber es könnte auch sein, das hat Gustav Gressel vor einigen Tagen formuliert, der Militärexperte zu Russland und der Ukraine ist, es könnte auch sein, weil diese Reservisten lösen ja das Problem nicht, dass Putin in der Defensive ist, dass er dabei ist, diesen Krieg zu verlieren. Die sind nicht gut ausgebildet, es müssen die verbleibenden gut ausgebildeten Offiziere, die ja als Gruppe schon arg gelitten haben unter dem Angriff, also die einfach gefallen sind teilweise oder verwundet sind, die noch da sind an der Front, müssen diese Soldaten ausbilden, und Armeeführung oder die höheren Hierarchieebenen der Armee könnten auch unzufriedener werden, und das ist vermutlich gefährlicher noch für Putin, weil diese junge studentische Widerstandsgruppen oder diese Menschen, die das Putin-Regime sowieso schon lange ablehnen, die hat er relativ erfolgreich mit seiner massiven Gewalt unterdrückt, und die haben einfach auch nicht so viele Machtmittel, da jetzt wirklich etwas zu tun. Also sie müssten darauf setzen, dass sich weite Teile der Gesellschaft ihnen anschließen, und da hätte ich meine Zweifel, dass das passiert. Und die Armee, also die höheren Hierarchieebenen der Armee sind dann aber von ihrer Machtbasis her noch einmal eine andere Nummer. Das heißt, auch die könnten gefährlich werden.
Die Historikerin Franziska Davies heute hier live im Deutschlandfunk. Dankeschön.
Gerne.